Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Folge im Podcast Eine andere Sicht mit Luz Gabe Schmidt. Heute geht es um das Thema Religion und Kirche. Dies haben wir schon ausführlich mit Luz besprochen. Heute haben wir uns mal wieder einen Gast eingeladen, der dazu nochmal eine Expertise mit anbringen kann. Herr Peter Kossen, herzlich willkommen. Würden Sie sich den ZuhörerInnen vielleicht einmal kurz vorstellen?
Gerne. Peter Kossen, ich bin 55 Jahre alt. Seit 7 Jahren bin ich Pfarrer in der katholischen Kirchengemeinde in Lengerich.
Genau. Und wie immer zu Gast Luz Gabe Schmidt. Luz, schön, dass du auch heute wieder da bist.
Ja, danke. Ich vor der Einladung und ich finde es ein sehr schönes, spannendes Thema, also Religion und Kirche. Ich freue mich drauf.
Genau, wir werden uns heute mit verschiedenen Fragestellungen beschäftigen, unter anderem mit den großen Austritten aus der Kirche, dem Vertrauen in die Kirche und dem Glauben an sich. Herr Kossen, ich starte mit Ihnen. Ist der Rückgang auf die Kirchenmitgliedschaften mit fehlender Progression in der Kirche verbunden oder wie würden Sie dies deuten?
Es gibt da sicher viele Gründe. Ein wesentlicher Grund ist der Verlust der Anschlussfähigkeit kirchlicher Botschaft oder auch kirchlichen Handelns zum Lebensgefühl Menschen unserer Tage. Also die Antworten, die man hat, vielleicht auch traditionell hat, passen häufig nicht mehr zu den Fragen, die Menschen haben, zu der Suche, die Menschen haben. Das kommt nicht mehr ohne weiteres überein. Mit einer Rolle spielt vermutlich da auch, dass früher doch durchaus Sanktionsmöglichkeiten der Kirche eine Rolle gespielt haben. Also wenn du aus der Kirche austrittst, wirst du nicht christlich beerdigt oder solche Dinge spielen heute keine große Rolle mehr. Also fällt da auch ein gewisses Korsett weg. Verschiedene Gründe, die diese Auswirkung haben, der massiven Austritte, sicherlich auch ein massiver Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverlust durch die bekannt gewordenen Missbrauchsfälle, durch den Umgang zum Beispiel der katholischen Kirche oder einzelner Menschen in ihr mit Geld. Oder auch die Frage, ist Kirche ihrer Verantwortung im Umgang mit Macht wirklich auch gerecht geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
Ja, es ist auch, ich habe immer so dieses Gefühl, es ist auch ein großes Vertrauensverlust. Also zu Verzicht auf, was Glaube eigentlich angeht. Und das ist natürlich nicht nur, ich sage das ganz bewusst, nicht nur von der Kirche alleine aus, es hat auch mit uns selbst, uns Gläubigen, sehr viel zu tun, weil es hat auch viel mit Autorität zu tun, dass da auch deutliche andere Einsicht gekommen ist. Die Rolle der Frau hat sich natürlich auch ganz verändert. Da sind auch natürlich viele gesellschaftliche Sachen, die hier sind. Wenn man sich an Afrika oder wenn man an Südamerika denkt, da ist es in vielen Dingen anders, als dass es hier ist. Und deswegen sind die Fragen nach Glauben, denke ich, auch sehr sich verändert. Sicher hat die Kirche da sehr viel beigetragen, durch, finde ich, einfach das Schwierigste und für mich eigentlich das Schmerzhafte ist der Vertrauensverlust.
Tatsächlich gibt es diesen Verlust auch an Vertrauen. Das hat mit konkret handelnden Personen zu tun, das hat auch mit der Institution zu tun. Mit der Frage, ob die Kirche, ob es ihr gelingt, die Botschaft, für die sie antritt, also die frohe Botschaft, so von der Bibel her gesagt, wirklich auch relevant überzubringen. Also eine Sprache zu finden, auch eine Handlungsweise auch an den Tag zu legen, die für Menschen attraktiv ist, wo Menschen neugierig werden. Man hat in früheren Jahrzehnten häufig von der Verdunstung des Glaubens gesprochen, wenn man das Bild aufgreifen will. Dann kann man ja denken, aus der Physik wissen wir alle, dass eine Masse nie verloren geht, physikalisch gesprochen. Wenn also der Glaube verdunstet, dann ist er doch noch im Raum, in einem anderen Aggregatzustand. Und das heißt, er kondensiert vielleicht an anderen Stellen, nicht mehr bei der Kirche. Also wenn Menschen suchen, wenn sie Sinnfragen haben, dann suchen und manchmal finden sie auch Antworten an anderen Stellen und nicht da, wo es früher vielleicht schwerpunktmäßig gewesen wäre, nämlich bei den Sinnangeboten der Kirchen.
Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Glaube und Hoffnung sind oder waren schon immer zwei wichtige Aspekte in Verbindung mit der Kirche. Sind diese vielleicht auch von der Kirche so ein bisschen entfernt worden und einfach so generell mehr in die in den Lebensmittelpunkt von Menschen im Allgemeinen gekommen?
Es gibt ja so Lebensfragen, die laufen immer mit, egal in welcher Generation, sie werden unterschiedlich beantwortet, die Rahmenbedingungen sind unterschiedlich. Also heute ist, glaube ich, die gesellschaftliche Situation so, dass es nicht mehr so institutionalisiert ist. Manchmal macht das auch die Not der Menschen aus. Früher wäre das wahrscheinlich irgendwie klarer gewesen, Fragen nach Tod und Leben, Schuld und Vergebung, Liebe und Glaube und Hoffnung, die hätte man wahrscheinlich automatisch eher bei der Kirche, bei den Kirchen verortet. Und da gibt es heute viele Angebote in der Gesellschaft. Und wir sind gewohnt, zum Glück ja auch Medien zu benutzen. Also nicht nur in unserer Gesellschaft finden wir Antworten auf Lebensfragen, sondern in verschiedenen Kulturen, in Religionen weltweit. Das macht es mühsam, das macht es aber auch faszinierend. Und da ist die Kirche ein Sinnanbieter, neben doch einer ganzen Reihe anderen. Und da muss man sich schon auch behaupten. Da muss man auch Dinge so sagen, dass Menschen sie auch hören können oder dass Menschen denken, ja, das könnte für mich relevant sein. Und das ist vielleicht etwas, muss man etwas mehr nachdenken. Ist nicht unmöglich, aber ist auch kein Automatismus mehr.
Das finde ich schön, wenn Sie das jetzt so sagen. Weil das sind so Dinge, die mir oft in der Kirche fehlt, dass es dass viel vorgelesen wird, eigentlich wie es früher war. Und dann fehlt es mir zum Beispiel etwas, was in die jetzige Zeit zählt. Eigentlich das Glaube in die jetzige Zeit. Für mich war ein von diesen Beispielen, das ist etwas länger her, aber das ist zum Beispiel Polen gewesen, wie 2015 Polen wirklich es mit 96% katholische Bürger dann wirklich wagte zu sagen, wir nehmen keine Flüchtlinge auf. Das fand ich so extrem schwierig, weil ich dachte, das ist doch nicht human, dass sie jetzt natürlich durch den Ukraine-Krieg später anders reagiert haben und natürlich auch überlaufen sind teilweise. Aber es war für mich eine Sache eigentlich, wo ich gehofft habe, dass die katholische Kirche, vielleicht selbst der Papst, gesagt habe, Kinder, so ist die Autorität, das Gefühl von Humanität nicht. Und das war einfach, was mir einfach dann in Kirche fehlt, von dem Innen hier und jetzt sein. Und wie kann ich mein Glaube in das hier und jetzt auch leben? Und das ist das, was mir eigentlich jetzt anspricht. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen etwas, was, also ich würde nicht ohne Glauben leben können, weil es mir so viel gegeben hat, so viel Halt. War natürlich auch auf den Jakobsweg, die mir da eigentlich die ganze 180 Grad Wende eingebracht hat. Aber ich bin dankbar, dass ich Glaube habe, weil das gibt mir Halt. Und das finde ich für so viele Menschen wichtig, was ich eigentlich, was viele Menschen, auch junge Menschen, einfach fehlt. Weil sie immer auf der Suche sind, er wird so extrem viel angeboten.
Genau, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, super spannend, in welcher Relation zum Beispiel auch die Medien und die Kirche miteinander stehen. Und da sind ganz viele soziale und gesellschaftliche Entwicklungen ja zu erkennen. Dann ist natürlich auch die Frage, die quasi automatisch im Raum steht, ob die Kirche Zuversicht in Zukunftsfragen auslebt. Wie sehen Sie das?
Das ist wesentlich, weil wenn wir Glaube, Hoffnung und Liebe propagieren oder versuchen so zu handeln, dann hat das ja etwas mit Zuversicht zu tun. Das ist so etwas wie die Visitenkarte. Ich sage das manchmal so in Gottesdiensten auch oder auch an anderen Stellen. Die Freude auch, die wir ausstrahlen, also man kann nicht immer lächeln, man kann auch nicht immer glücklich sein, aber dass wir grundsätzlich dem Leben und den Menschen, wie sie sind und der Welt positiv gegenüberstehen und eine Hoffnung haben, das ist unsere Visitenkarte. Also wenn wir das nicht mehr ausstrahlen, dann fehlt es uns doch wesentlich, glaube ich, an Argumentation und deswegen bedarf es tatsächlich dieser Vergewisserung, was macht uns denn zuversichtlich? Und haben wir eigentlich für die Menschen unserer Zeit, wenn der Eindruck entsteht, und der entsteht manchmal, die Kirche glaubt auch von sich selbst, sie hätte vor allen Dingen eine große Vergangenheit gehabt, eine schwierige Gegenwart und gar keine Zukunft. Manchmal könnte das so der Eindruck sein, als wäre das irgendwie auch so eine Überzeugung sogar in der Kirche. Dann ist das so ein sich selbst abwickeln. Und das darf weder die Gegenwart noch die Zukunft beeinflussen, sondern es muss darum gehen zu sagen, wenn es eine frohe Botschaft gibt, dann ist sie auch den Menschen von heute und von morgen gesagt. Und dann ist der liebe Gott nicht überfordert damit, dass die Menschen so sind, wie sie sind. Also sollte die Kirche sich auch die Mühe machen, wirklich den Anschluss zu suchen in ihrer Sprache, aber auch in ihrem Handeln. Und das beginnt damit, wie ich Menschen anschaue. Wenn ich die alle als neu moderne Heiden angucke und sage, die sind alle völlig übersättigt und eigentlich wollen sie gar nichts vom lieben Gott, dann habe ich schon verloren. Also da habe ich vielleicht aber selbst auch ein bisschen wenig gedacht und bin wenig kreativ gewesen. Und wesentlich hat das damit zu tun, traue ich den Menschen Großes zu. Martin Luther hat mal gesagt, man muss groß von Gott denken und groß von den Menschen denken. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, wenn man Seelsorge betreiben will.
Und das ist wunderschön, wenn Sie das sagen. Aber Sie sagen jetzt etwas wegen der Zuversicht, aber da geht es auch um eine selbst. Und ich habe immer so das Gefühl, dass es sehr wichtig ist, dass man auch als Christ, in dem Sinne jetzt gerade als Geistliche und so weiter, dass man sich wirklich auch sich selbst ganz toll findet, irgendwie sich selbst nach innen findet. Und das strahlt man dann auch aus. Und wenn man das natürlich von oben, von dem Predigtstuhl, sage ich mal, in dem Sinn predigt und man ist es nicht selbst, dass man das auch fühlt, das merkt man. Und das ist einfach etwas, was oft, dann haben wir wieder mit Vertrauen zu tun. Also für mich ist es, dass der Priester das auch genauso wirklich lebt nach innen, dass der genauso, ich würde fast sagen, genauso viel Zuversicht und Hoffnung hat als alle anderen. Und man muss ganz ehrlich sagen, auch das eigentlich wirklich ausstrahlt, weil ich die Erfahrung einmal nicht so gemacht habe, wie es damals irgendwie ging wegen Frauen- und Männerrollen. Eine Frage von einem Priester, dann sagte er, ja, Frau Gammes, Sie glauben doch wirklich nicht, dass also in dem Moment mehr, wenn die Frau und so weiter, Zölibat und so weiter, anders ist, dass da mehrere Christen in der Kirche sitzen. Und da war ich so ein bisschen traurig, weil ich weiß, und das ist mein Buch auch, was sehr wichtig ist, das ist für mich immer die wertschätzende Erkundung. Mich ist es wichtig, dass man wirklich nicht nur guckt, wie viele da sitzen. Das ist das Gleiche wie man in einer Partei, wie viel Prozent. Das ist für mich extrem, dass sie das machen. Für mich ist es immer, was ist es für Qualität? Und das ist vom Glaube her auch. Und nicht die Qualität im Glauben, aber den wertschätzend eigentlich zu sagen, was ist das Beste, was wir sein können. Und auch das so leben, auch nach außen. Das ist für mich wichtig.
Und das muss Sicherheit genug sein für die handelnden Menschen in der Kirche, nicht nur für die hauptamtlichen Amtsträger, sondern auch für Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, gläubige Menschen zu sein, wirklich inspiriert zu sein von der frohen Botschaft oder auch von der Ansprache Gottes an den Menschen. Im Alten Testament wird berichtet, dass der König David irgendwann seine Truppen zählt. Und das wird ihm von Gott sehr hart angelastet, weil dahinter steht eben diese Überlegung, reicht das, damit ich, also er sucht seine Sicherheiten. Und das wird ja hart gemaßregelt, dass er das tut, weil er damit offenkundig macht, mir reicht es nicht mehr, an Gott zu glauben. Und das ist ja auch in unserer Zeit die Frage, wie viel Schutz oder Sicherheit brauche ich von der Institution Kirche mit meinem Amt? So, Institution hat einen Wert in sich, weil es gibt auch eine Rechtssicherheit, aber letztlich, was mir Sicherheit gibt, das muss im tiefsten, glaube ich, wirklich der Glaube sein, das Rechnen mit Gott. Und das inspiriert sein eben auch von der, ja, wenn man so will, auch von der Freude. So, dieses Jesus lebt, sein Geist treibt uns an, ist mir das Sicherheit genug oder brauche ich dann noch so und so viele Konventionen und manchmal auch Äußerlichkeiten, komme ich vielleicht ohne das zurecht und damit vielleicht auch unmittelbarer bei den Menschen an mit meiner Botschaft.
Aber das war auch wieder gut, ganz toll, weil sie sagte etwas gerade über das, was ich auch immer wieder bei Freud immer so toll finde, es geht über Habe und Sein. Und dieses immer habe wolle oder was habe ich nicht und auch diese Unzufriedenheit, die man dann teilweise auch in der Politik und so weiter und gerade auf dem Fernsehen sehr extrem erlebt, finde ich, weil das ist immer alles, was nicht gut läuft, wird gesendet. Aber was bin ich, was das Sein, das ist das, was ich so ein bisschen verloren finde in dieser Zeit, dass der Mensch wirklich wieder guckt, was kann ich sein für mein Nächster, für meinen Nachbarn, für meine Kinder und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das Schönste, was ich von Kirche finde, das Sein.
Ich würde noch einmal auf einen Aspekt von gerade eben zurückkommen. Wie nahbar ist die Kirche aktuell überhaupt? Würden Sie behaupten, die Kirche hat den Anschluss erkosten? Sie sagten das eben schon. schon verpasst? Oder auch sehen Sie schon Schritte von der Kirche, diesen Anschluss wiederzufinden oder nicht zu verpassen?
Es gibt sicher Bereiche, wo man sagen kann, da ist die Kirche dicht dran. Da gibt es Menschen, die versuchen, im Sinne des christlichen Glaubens an den Nöten, auch an der Freude von Menschen unserer Tage dran zu sein. Das hat immer damit zu tun, dass man Situationen und Menschen ernst nimmt, dass man sich herausfordern lässt, dass man gerade von Nöten auch sich herausfordern lässt. Das ist nicht mehr so stark institutionalisiert in der Weise, dass Kirche das organisiert. Manchmal passiert das. Kirche steht ja auch ein für Diakonie und Caritas, für Bildungswesen und Kindergärten und so. Darüber hinaus kommt es sehr in unserer Zeit darauf an, habe ich den Eindruck, dass wir Leute ermutigen, in den Gemeinden zum Beispiel selbst und selbstbewusst auch ihr Engagement einzubringen und damit vielleicht an der Lebenswirklichkeit der Menschen dran zu sein. Was dem entgegenspielt, sind diese großen Fusionen, die wir gerade machen, so in den auf Ortsebene, auf regionaler Ebene, dass Seelsorgerräume immer größer werden. Verwaltungstechnisch geht das, aber in der Seelsorge an sich, also das hat ja immer etwas mit Nähe zu tun, dass man Zeit hat und dass man wirklich das Leben der Menschen teilen kann, das stößt da wirklich an Grenzen. Das heißt, wir müssen uns ein Stück davon trennen, dass das, was Kirche sagt und wie sie handelt, dass das im Wesentlichen an hauptamtlichen Kirchenmenschen festgemacht wird. Das ist natürlich sofort auch die Frage, wollt ihr jetzt die Ehrenamtlichen alle überfordern damit? So, aber eine Bereicherung, vielleicht auch eine Nähe zu den Menschen kann noch besser realisiert werden, wenn wir Gemeinden noch mehr als bisher ermutigen, vielleicht auch manchmal qualifizieren können, christliches Engagement vor Ort zu leben. Und auch mit einer Kompetenz, also die müssen dann auch nicht immer mich als leitenden Pfarrer fragen, dürfen wir das, haben wir das richtig gemacht und so. Es ist gut, wenn man voneinander weiß und wenn man sich auch gegenseitig ehrlich die Meinung sagen kann, aber es hängt dann auch nicht alles davon ab, ob ich den Daumen hebe oder senke.
Ja, es ist, aber ist das auch dann mehr Möglichkeit, dass, ich sag mal, Theologinnen, in dem Sinne Theologen und wie dann auch, also die nicht geweiht sind, in dem Sinne einfach auch mehr Arbeit übernehmen können. Ich glaube, das ist auch etwas Schönes, weil das ist auch näher, glaube ich noch.
Ja, ich ergänze das mal durch eine Erfahrung, die wir jetzt gerade am Wochenende gemacht haben. Wir kommen jetzt in der Gemeinde, in der ich tätig bin, immer wieder und immer öfter an den Punkt, wo wir sonntags brauchen wir zwei Prediger, Predigerinnen. So, und die finden wir nicht mehr automatisch aus verschiedenen Gründen, weil die Kolleginnen, Kollegen hauptamtlich das nicht ohne weiteres können. Ich bin eigentlich an jedem Sonntag dran, aber wir brauchen mindestens immer einen zweiten Menschen, der oder die auch predigt. Finden wir nicht mehr. So, jetzt ist die Frage, wie kann man predigt? Das ist ja ein klassischer gottesdienstlicher Ort. So, damit verbinden Menschen auch Erwartungen. Das ist mit Vorbereitung verbunden und so. Kann man das anders, kreativer, wie kann man damit umgehen? So, und jetzt am Wochenende haben wir mal was gemacht, auch ein bisschen, um zu provozieren. Jetzt ist es einfach aus der Soundbox gekommen, die Predigt, die ich in anderen Gottesdiensten gehalten habe, da wo ich nicht sein konnte, zeitgleich kam sie aus der Soundbox. Das ist noch nicht der Königsweg, aber es läutet eine Diskussion in der Gemeinde. Wie können wir zum Beispiel in der Kirchenbank, vielleicht angeregt durch eine Stille, durch Musik, durch Fragen, die Menschen ermutigen, 5 Minuten lang oder so, sich miteinander zu unterhalten, sich auszutauschen, an der Stelle, wo klassischerweise eine Predigt wäre. Und das wäre im Grunde genommen das Ernstnehmen, nicht nur als Lückenfüller, als Notnagel, so, sondern wirklich, die Menschen haben sich und auch mir etwas zu berichten von ihren Lebens- und Glaubenserfahrungen. Und das hat eine theologische Qualität, das würde ich schon sagen.
Das ist auch schön, wieder eine ganz neue Richtung und das finde ich gut. Könnte man ausprobieren, wie das geht. Auch ich finde auch, was ich immer noch schön finde, auch die Stille. Ich finde gerade die Stille, weil ich das weiß, wie wichtig mein Jakobsweg war, dich mal zurücknehmen und wir sind jetzt auch noch in dieser Fastenzeit jetzt auch, wie wichtig es ist, mal zu verzichten oder sich wirklich mal eine Zeit zu nehmen, sich zurückzunehmen in dem Sinne, weil wir werden alle, das ist die jetzige normale Sache, denke ich, alle überflutet von extrem vielen Sachen. Angeboten, sowohl als Lebensmittel, als wenn man das Fernsehen oder den Film und alles, was es so gibt, und Termine und Freunde und Vereinen und so weiter. Wir werden einfach, wir haben alle Möglichkeiten. Und es ist sehr schwierig, auch mal eine Zeit zu nehmen, sich zurückzunehmen und zu innehalten, was ist für mich wichtig. was bin ich oder was will ich? Das ist auch so eine Frage. Und das ist natürlich schön, wenn man das auch in der Kirche nochmal wirklich zusammen eigentlich macht. Ich finde es eigentlich immer sehr schön, wenn auch ein wenig Stille noch dabei ist.
Ich würde das Wort zurücknehmen nochmal kurz aufgreifen. Ist das vielleicht ein Weg für die Zukunft der Kirche, weniger auf Macht zu gucken und wie groß sind wir, sondern wie können wir die Menschen erreichen und so ein bisschen mehr auf das Gefühl von, wir glauben nicht alleine, sondern wir glauben miteinander und gemeinsam.
Es bleibt ja, glaube ich, in einer globalisierten Welt, in einer Welt, die durch Medien zum Glück sehr vernetzt ist, die Herausforderung, wie können wir mit suchenden Menschen, mit Antworten, mit Philosophien, mit Religionen und Kulturen so umgehen, dass sie auch miteinander eine gewisse Plausibilität haben, damit man so etwas wie die Menschenrechte, darin auch die Frauenrechte, aber grundsätzlich auch die Menschenrechte mehrheitsfähig und auch wirksam fruchtbar machen kann in unserer Zeit. Also gar nicht für sich in Anspruch zu nehmen als Kirche, als katholische Kirche oder wie auch immer, zu sagen, wir haben sowieso immer schon alle Antworten, die Leute müssen nur die richtigen Fragen stellen, sondern zu sagen, bringen wir ein aus unseren jüdisch-christlichen Wurzeln und andere Kulturen bringen anderes ein. Und da sich gut zurücknehmen zu können und zu sagen, wir müssen nicht immer ganz vorne an sein, wir müssen dabei sein, wir sollten von unserem Anspruch her dabei sein, aber wir sind nicht unbedingt die, die von vornherein sowieso immer schon wissen, wie es richtig ist, sondern wir ringen oder wir gucken gemeinsam mit denen, die eigene Traditionen und eigene Glaubenswirklichkeit einbringen, wie wir es zum Wohle der Menschen, der Welt heute gestalten können. So, also insofern ist es tatsächlich ein sich zurücknehmen, vielleicht auch im besten Sinne das, was Demut meint. Keine Unterwürfigkeit, keine falsche Bescheidenheit, sondern ein Zuhören können auch, um dann vielleicht gemeinsam zu sehen, ja, und das dient heute dem Leben und das dient auch der Zukunft und den Menschen.
Schön. Das ist eigentlich dieses, empfinde ich immer, der Suche nach Licht und Schatten. Das ist alles im Leben, das ist eigentlich immer auf der Suche zu sein. Wir haben nie eine fertige Antwort. Bis wir wahrscheinlich unsere Augen schließen, haben wir immer noch Fragen und haben immer noch neue Entwicklungen. Wir sind nie fertig. Und das ist für mich eigentlich auch etwas sehr schön, immer wieder die Suche nach Licht und Schatten. Das war so meine Sache auch in meinem Buch über Platons Höhlengleichnis, dass es ein Welt nicht gibt mit nur Licht, aber dass es auch Schatten ist und eigentlich über dieses Lernen auch loszulassen, Dinge, die man so eigentlich ja, vielleicht auch aus der Kindheit eingebläut bekommen hat oder Dinge, die wir wirklich meinen, dass es nur so ist und nicht anders, dass man durch Zuhören man vielleicht so lernt, dass es auch noch ganz andere Eingebungen, Ideen und auch eigentlich andere Denkweisen gibt. Und das ist eigentlich für mich etwas, was ich schön finde und was man in mein Leben lang eigentlich gerne weitermachen möchte und dazulernen möchte. Weil für mich ist Vertrauen wieder in die Kirche zu bekommen, eigentlich auch etwas mit dem Wort loslassen zu tun, dass man die Regeln, die immer da waren, dass man wirklich sich auch als Kirche auf die Suche geben muss und neue Wege gehen, was Sie jetzt gerade erzählt haben in ihre Sachen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich immer wieder wichtig, dass man wirklich Vertrauen wieder zurückgewinnt und Zuversicht hat.
Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss. Als Abschlussstatement vielleicht nochmal, Luz, du hast gerade gesagt, man muss die Wege gehen und sich auf die Suche machen nach neuen Wegen. Wie könnte das in Zukunft konkret aussehen? Wie sehen Sie die Kirche und die Rolle der Kirche in der näheren Zukunft?
Ich mache es mal an einem Dreischritt fest. Ich glaube, dass Kirche, und damit meine ich keine bestimmte Konfession, das gilt, glaube ich, für alle Konfessionen, dass Kirche sich immer neu bilden kann, entlang der Erfahrung, Jesus lebt, sein Geist treibt uns an. Das klingt jetzt etwas theologisch. Also das bedeutet, Menschen machen auch heute die Erfahrung, diese Geschichte mit dem Jesus, das ist nicht nur eine schöne von vor 2000 Jahren, sondern sie ereignet sich auch heute. Also im Leiden, im Sterben, aber auch im Auferstehen des Menschen oder der Kreatur, machen wir eine Erfahrung von dem Gott, der den Tod besiegt. So, von dem Gott, der seinen Sohn Jesus Christus nicht im Grab lässt. Auch heute machen Menschen diese Erfahrung so. Sie wollen diese Erfahrung austauschen miteinander. Sie wollen sich darüber vergewissern. Also sie wollen das vielleicht auch ins Gebet tragen miteinander, dass die Welt diese Erfahrung, ihr Leben vor Gott tragen. Das ist dann immer auch, hat das damit zu tun, dass ich das einerseits auch weitersagen kann, dass ich mich darüber austauschen kann. Ja, dieser jüdisch-christliche Glaube, der ist mir wichtig geworden. Ich habe Erfahrungen gemacht und möchte gerne mit Menschen darüber sprechen, das vielleicht auch ins Gebet bringen. Und das Dritte, das scheint mir ganz wesentlich zu sein, das hat immer etwas mit der Welt zu tun. Also Glauben wirkt sich immer auf die Welt aus. Das ist nie jenseits der Welt, sondern das hat immer etwas mit Politik zu tun, ganz deutlich, mit dem Sozialen zu tun. Der soziale Aspekt ist jedenfalls aus unseren Wurzeln heraus überhaupt nicht wegzudenken aus dem christlich-jüdischen. Und also in diesem Dreischritt, ne, diese Erfahrung zu machen, ja, dieser Jesus und sein Heiliger Geist, das ist auch heute relevant, das ist eine Wirklichkeit in meinem Leben. Dafür brauche ich auch Gemeinde und Gemeinschaft, damit ich das irgendwie auch wirklich in meinem Leben auch feiern kann. Und das Dritte, es wirkt sich aus. Wir können uns nicht darauf zurückziehen, zu sagen, naja, wir sind uns ja einig, das ist ja schön. Und da treffe ich die Leute, die auch so ticken wie ich, und dann sind wir uns auch selbst genug. Das kann eigentlich, so funktioniert es oder so ist es nicht gedacht, so ist es nicht eigentlich unser Wesen, sondern das wirkt sich auf die Welt aus. Und das hat damit zu tun, wie bringe ich das über die Botschaft, die letztlich ja nicht meine Botschaft ist. Und wie wirkt sich das aus, zum Beispiel in der Weise, wie Christen, Christinnen sich um Gerechtigkeit bemühen?
Das ist sehr schön, Gerechtigkeit in dem Sinne. Da habe ich natürlich in der katholischen Kirche etwas als Frau ein bisschen Schwierigkeiten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist auch mein Anliegen, was mein Buch angeht, zum Beispiel, dass das nach meiner Ansicht der Brücken zu Frieden oder die Brücke überhaupt lebenswürdig auf die, geht es nur mit Männern und Frauen. Nicht der eine ist nicht besser und der andere ist nicht schlechter. Und darum geht es mir immer wieder. Sie sind anders. Und dieses Anderssein haben wir natürlich tausende Jahre einfach in dem Sinne, wenn die Frau nirgendwo eigentlich in fast kein Glaubensrichtung auch eine wichtige Rolle gespielt hatte, ist das eigentlich immer verloren gegangen. Und hat man nur, wenn man dann auf die Psychologie kommt, diese Gradlinigkeit, was ein Mann meistens denkt, nicht natürlich nicht alt, immer alle, aber es ist einfach dieses, ist dann ein Beispiel ein bisschen verloren gegangen. Für mich ist eigentlich, was Glaube auch angeht, aber was auch mein Frausein angeht, ich sage immer, wir bekommen das Leben eigentlich durch eure Männer. Und ich sage immer wieder, das Schönste ist, wir dürfen es unter unser Herzen tragen, 9 Monate, und wir dürfen es auf die Welt bringen. Also ich finde, Frauen sind, die zeigen für mich immer wie lebendig sein und Lebendigkeit. Und für mich ist dieses Anderssein so extrem wichtig in die jetzige Zeit, gerade wenn wir es über Habe und Sein sprechen, finde ich gerade auch, wenn man weltweit guckt, wie alle Gläubige oder auch welche Religionsrichtungen alles extrem, finde ich, wirklich festgefahren ist. Wenn man wirklich in den Iran Mensch eine Frau umbringt, weil sie den Kopftuch nicht richtig hat, dann ist für mich das etwas Unglaubliches. Und dann denke ich immer, wie ist das möglich, dass das so kommt, wie es gekommen ist? Aber wenn all die tausende Jahre eigentlich die Regel von Herren der Schöpfung aufgestellt werden, dann ist die Frau eigentlich immer also zurück, ich wäre wirklich zurückgeblieben und auch oft für mich auf etwas konzentriert, was mir schade findet, ob es körperliche oder über das Muttersein. Und ich glaube, dass eine Frau noch mehr ist. Gerade nach dem Muttersein hat sie sehr viele Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, dieses Beide müssen wir müssen wirklich sehen, dass wir zusammenkriegen. Und nicht nur eine Richtung, aber beide. Also Mann und Frau.
Daran wird sich ein Stück auch die Glaubwürdigkeit und die Relevanz auch von Kirche entscheiden. In allernächster Zukunft, ob es ihr gelingt, das zu wertschätzen und zu sagen, die Frauen, es gibt keinen, ich befasse mich lange mit Theologie, ich kenne keinen wirklich theologischen Grund, der ausschließt, dass Frauen in der Kirche ein Amt übernehmen. Es gibt eine Tradition, es gibt eine lange Geschichte, Aber Kirche kann sich darauf auch nicht zurückziehen, zu sagen, wir haben das abgeleitet aus einer langen Tradition heraus, haben Frauen bei uns eine bestimmte Rolle. Das bedeutet, dass sie vor einer gewissen Zeit aufgehört hat, die Lehre weiterzuentwickeln. Seitdem wird sie nur wiederholt und das ist schwierig. Mhm. Die Gesellschaft hat es ja geschafft. In der Politik, in anderen Bereichen, auch in anderen Kirchen sehen wir das ja durchaus, dass Frauen gleichberechtigt Ämter wahrnehmen und ja auch offensichtlich nicht zum Schaden ihrer Institutionen. Der katholischen Kirche hat man das bis heute eben nicht geschafft. Es wird aber wesentlich wird, glaube ich, die Zukunftsfähigkeit der Kirche auch daran gemessen und wahrgenommen, ob ihr das gelingt, das nachzuholen. Das würde ich schon sagen, ja.
Ja, aber ich denke auch, die Kirche, wenn sie sich auf die Vergangenheit zurückdenkt, das ist erst seit 1139, glaube ich, dass man also wirklich angefangen hat, dann war es auch mit Macht und Geld natürlich, war der Älteste, damals der Älteste natürlich erbte, und da den Bischöfen und auch der Priester und so weiter also Kinder hatte, da war das einfach eine schwierige Sache, aber das kriegt man, glaube ich, schon alles hin, wenn man weiß, wie wichtig diese Frauenrolle jetzt, so sehe ich es, dieses Anderssein, wie dringend in die jetzige Zeit jetzt brauchen. Und ich glaube, dass etwas Schönes ist, dass da aus der Natur etwas sehr Schönes entwickelt. Glaube ich schon.
Das ist mein Zuversicht. Vielen Dank, Luz. Wir haben jetzt ganz viel gehört über das Loslassen, über die neuen Wege, über Stagnation und Entwicklung, über Geschlechterrollen. Vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Wir würden jetzt nochmal das Thema so ein bisschen wenden, aber das steckt auch miteinander zusammen. Die Europawahl im Juni. Wie sind Sie dazu eingestellt und wie sehen Sie die Relevanz der Wahl an sich, Herr Kossen?
Als Kirche haben wir ja den übernationalen Blick, den sollten wir auch haben. Nationalkirchen sind eigentlich total untypisch in der katholischen Kirche, auch in anderen Konfessionen. Die Idee der Nationalstaaten, die ja nun wesentlich eine des 19. Jahrhunderts ist, ist zum Glück nie eine gewesen, die sich wirklich durchgesetzt hat, jetzt zum Beispiel in der katholischen Kirche, sondern man hat immer gesehen, es gibt die Kirche oder die Kirchen Jesu Christi aber weltweit. Es gibt erstmal keinen Grund, durch verschiedene Hautfarbe oder auch kulturelle Hintergründe da einen Unterschied machen zu wollen oder sogar ein Über und Unter installieren zu wollen. Und die europäische Idee ist ja vielleicht auch von daher geprägt, also auch durch den Jakobsweg natürlich, dass man gespürt hat im frühen Mittelalter schon, die sprechen zwar anders, vielleicht sehen die auch anders aus, aber das sind genauso Kinder Gottes, religiös gesprochen, das sind genauso Menschen mit ganz ähnlichen Veranlagungen, wie wir es für uns in Anspruch nehmen. Von daher ist die europäische Idee sicher auch dann nochmal globaler gewendet, aber zunächst mal in Europa eine, die wir als Kirche nur stark machen können und sollten. Nämlich zu sagen, nationalistische Ideen und sowas wie Make America Great Again, das hat jedenfalls nichts mit dem zu tun, was wir versuchen von der Bibel her zu begründen, sondern da eine ja schon auch universale Geschwisterlichkeit stark zu machen und nicht falschen nationalen, regionalen Bestrebungen das Wort zu reden, weil wir dann ganz schnell in ganz merkwürdige Schieflagen kommen.
Das finde ich ja auch. Ich denke immer, wie schön es ist, dass wir ein Europa haben, dass 27 Staaten sich nicht mehr bekämpfen, aber dass wir ja irgendwie doch Wege suchen, auch wenn es nicht immer sehr einfach und leicht ist. Aber dass ich denke auch, Reibung und so weiter müsste sein, wie man Wärme auch empfinden. Also ich finde auch wenn gestritten wird und so weiter, es macht mir nichts aus, wenn dieses Europa noch auch wirklich Europa bleibt und von Freiheit bestimmt wird. Und deswegen ist für mich diese jetzige Europawahl so extrem wichtig. So extrem wichtig, wenn wie viele Kräfte eigentlich versucht wird, in jedem Fall uns auseinanderzutreiben, ob es wirtschaftlich ist oder ob es kriegerisch ist. Es ist extrem, was gemacht wird, um Europa auseinanderzutreiben. Und für mich ist dieses auch, ich kann nur sagen, ich hoffe nur, dass ganz, ganz viele Menschen wählen gehen. Das ist meine große Hoffnung für Europa.
Herr Kossen, Sie sagten eben, man bräuchte Ehrenamtliche. Es müssten nicht immer Hauptamtliche sein. Wie sehen Sie das im Hinblick auf die Europawahl und die jungen Menschen, die auch jetzt vielleicht das erste Mal wählen gehen mit 16?
da müssen wir ja auch manchmal, vielleicht hat das auch mit Zurücknehmen, sich zurücknehmen zu tun, dass wir immer schon galt, dass in der Kirche die Hauptamtlichen ja jetzt auch nicht die Experten für alles sind, sondern die Leute, die Politik machen, idealerweise ja solche sind, die das auch gelernt haben oder die einfach da ihre Expertise aus ihrem Leben, aus ihrer Fachlichkeit und so weiter mitbringen. Es kommt wesentlich, glaube ich, darauf an, die stark zu machen. Ich sage das manchmal, ich sage es sogar relativ häufig in Gottesdiensten, bei den Fürbitten an anderen Stellen, dass wir für die auch beten sollen, und zwar meine ich das solidarisch, rückenstärkend, die sich auf verschiedensten Ebenen der Politik engagieren, ob es auf der Ortsebene ist oder auf der regionalen, landes- oder bundespolitischen Ebene, muss ich sagen, habe ich persönlich großen Respekt vor denen, die das auch heute tun, mit all dem, was man da vielleicht auch erleben kann, auch im negativen Sinne, das wirklich stark zu machen und auch den Sinn und die Wichtigkeit so eines Engagements immer wieder herauszustreichen, weil es gibt ganz sicher auch andere Kräfte, die versuchen, Einfluss zu nehmen, unter Druck zu setzen, Menschen die Ehre abzusprechen, wenn ich an Corona denke oder so. Was mussten Politikerinnen und Politiker sich da alles anhören? Also ich denke, da können wir als Kirchen wirklich den Raum bilden, wo junge Leute vielleicht auch durch Jugendarbeit oder durch andere Erfahrungen in der Kirche merken, ja, ich kann auch reden, ich habe eine Idee, ich sollte mich engagieren. Also um so etwas wie so einen Resonanzraum zu bilden, wo Menschen heranwachsen, nachwachsen, die wissen, ja, auch als junger Mensch darf ich mich trauen, mich zu engagieren. Das beginnt damit, dass ich auch wähle, dass ich mich überhaupt interessiere, vielleicht auch Wahlprogramme zur Kenntnis nehme. Und dann an manchen Stellen auch, es gibt ja nun ganz viele Ebenen, wo man sich ehrenamtlich auch im weiteren politischen Sinne engagieren kann, da auch durchaus Mut zu machen. Ne? Weil ich denke, das ist auch eine Frage von Gegenwart und Zukunft von Europa, dass wir junge Menschen beteiligen, dass wir auch das Signal senden, auch speziell Jugend oder die Interessen von jungen Menschen finden Gehör und werden auch europapolitisch auch behandelt.
Luz, glaubst du, es braucht vor allem junge Menschen, um den Extrem entgegenzutreten?
Natürlich braucht es überall junge Menschen eigentlich, weil die Ideen, die junge Menschen haben, sind oft anders als erfahrene, ich sag mal ältere. Ein Vorteil ist von älteren, dass sie viel Erfahrung haben und diese Erfahrung auch wunderschön einbringen können, das ist etwas. Aber wenn man an Friday for Future denkt, dann denke ich immer, die haben uns so toll wachgeschüttelt. Weil wie wichtig diese Planete ist. Und dann denke ich immer, was sie da gemacht haben, ist etwas Tolles. Also wir brauchen auch unsere Jugend dringend. Aber wir brauchen sie auch in der Kirche. Wir brauchen sie in jeder Art und Weise, selbst in normalen Sportvereinen. Weil wirklich, es ist ehrenamtlich, ist da sehr viel weniger geworden. Und da merkt man genauso wie die Kirche, es ist schwierig, junge Menschen zu mobilisieren. Würde ich sagen.
Auf jeden Fall darf man nicht, das haben wir schon gelernt, glaube ich, irgendwie auch in der Kirche, man darf das nicht verzwecken, instrumentalisieren. Wenn wir junge Menschen einladen und es riecht auf 10 Kilometer Entfernung, dass wir sie eigentlich verzwecken wollen, weil das gut aussieht, wenn junge Menschen in der Kirche sind, und das gilt wahrscheinlich ähnlich für Parteien auch, dann hat man schon verloren. Also es muss, glaube ich, deutlich werden, wenn wir Menschen gewinnen wollen, es geht uns um euch. Und zwar in dem, wie ihr seid, nicht wie wir meinen, wo wir euch gut brauchen können, sondern in euren Bedürfnissen, in eurer Art, dass dann dahinter natürlich irgendwo das Gesellschaft nur funktioniert, auch Kirche, durch Engagement, durch Teilhabe und so, das ist klar. Aber ja, letztlich um dieser Menschen willen, so, ne, dann sind sie nicht so verfügbar. Aber was gibt uns das Recht, über Menschen zu verfügen? Wir können um eine Idee werben, wir können das bezeugen, was uns selbst eben woraus wir leben, aber wie das dann angenommen wird und aufgenommen wird und was das, was dann eine andere Generation daraus macht, das müssen wir ein Stück denen auch wirklich überlassen. Aber dann haben wir jedenfalls eine Chance.
Ja, da denke ich auch. Das ist das Wichtigste. Wir müssen es denen schon überlassen. Und ich glaube auch, dass ich so viel Zuversicht und auch so viel Hoffnung habe und auch, würde ich sagen, so viel Freude eigentlich, wenn ich so ein bisschen an meine Kinder und meine Enkelkinder denke, es wird gut. Sicher ist es anders, aber es wird sehr gut.
Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, Sie haben gerade schon gesagt, es ist den jungen Menschen ein Stück weit selbst überlassen? Haben Sie Wünsche, eine Wunschvorstellung, wie die jungen Menschen sich einbringen in Zukunft? In Europa, aber auch in unserer Gemeinde?
Ich glaube, dass viel darauf ankommt, wir haben das gerade ja schon kurz gehabt, dass Ältere und Jüngere miteinander im Gespräch bleiben. Also, dass da die Offenheit der Generationen bestehen bleibt, oder vielleicht können wir als Kirchen auch etwas dafür tun, wirklich der Raum zu sein, wo sich Generationen auch gegenseitig erleben, in aller Wertschätzung, aller Unterschiedlichkeit. Das wäre mein Wunsch, so diese Neugier und Offenheit aufeinander zu behalten. Also sich nicht gegenseitig abzuschreiben, die sind zu alt oder die sind zu jung oder wie auch immer, sondern wir miteinander mit Lebenserfahrung, mit Neugier, mit neuen Ideen, am besten erreichen wir gemeinsam etwas. So, das gilt sowohl für Kirche wie, glaube ich, auch für die große und kleine Politik, dass gemeinschaftlich da in aller Unterschiedlichkeit, und da wird man auch ringen müssen, aber auf dem Weg zu bleiben, um Entwicklungen, die es zum Beispiel in jüngster Zeit, wenn ich überlege, der Brexit, ich frage mich manchmal, wie wollen die Verantwortlichen in England das eigentlich den jungen Menschen dieser Zeit und der Zukunft erklären, was sie da getan haben? So, das ist, scheint mir so widersinnig zu sein mit Freizügigkeit, mit Studienmöglichkeiten, überhaupt mit einer Zukunft auch, gerade für jüngere Menschen, dass das in unserer Zeit noch passieren konnte. Und ich frage mich auch manchmal, wie will ein Wladimir Putin oder ein Erdogan oder wie sie auch immer heißen, die Autokraten, wie wollen die denn auf Zukunft hin das noch plausibilisieren, was sie tun? Leider gelingt es ihnen ja noch, aber da können wir, glaube ich, nur versuchen, mit den Augen der Menschen, die nach uns gestalten wollen oder jetzt da hineinwachsen in Verantwortung, die Welt auch zu sehen und nicht zu sagen, ich habe aber doch recht gehabt. Zum Schluss muss ich nochmal feststellen, ich habe doch recht gehabt oder so. Das ist, glaube ich, verheerend. Und ich wünsche mir, dass wir da, dass junge Menschen da auch für sich das einklagen und für sich auch in der Kirche das in Anspruch nehmen, so diese Beteiligung, und das Beteiligung heißt auch immer Mitbestimmung.
Vielen Dank, Luz.
Ja, ich finde es eigentlich auch sehr schön, dass man also, ich würde sagen, die viele Farbe in eigentlich zwischen jung und alt, das ist eigentlich, wo es mir immer wieder um geht, dass jeder so einen anderen Blickwinkel hat und in jeder Art und Weise. Und ich glaube, dass gerade nur zusammen schaffen wir alles. Nicht nur jung und alt, aber auch, wenn ich denke an die Farbe von unserer Haut, oder denke ich an alle, eigentlich nur auf der ganzen Welt. Wir können es nur zusammen schaffen, nicht alleine.
Zur Abschlussfrage dann. In einem Satz, warum sollen alle wählen gehen zur Europawahl? Herr Kosten, Sie dürfen beginnen.
Christlich gesprochen sage ich, wir sind Kinder Gottes, alle. Das heißt, wir sind Geschwister. Und diese Verantwortung sollten wir wahrnehmen füreinander. Und deswegen scheint es mir unausweichlich zu sein oder sehr naheliegend oder in gewisser Weise auch eine Pflicht, von Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Ja, für mich ist Wahlen oder wählen gehen können etwas sehr Schönes, das wir haben. Das gehört zu Demokratie. Das sind also Rechte, aber wir haben auch Pflichten. Und für mich ist das einfach jetzt so wichtig, weil es von Kirche aus her gesehen auch etwas bedeutet in dem Sinne, dass wir Verantwortung tragen und diese Verantwortung auch als eine Pflicht wahrnehmen, dass wir wählen gehen, weil diese Wahl ist wichtig für unsere Freiheit, Frieden und unsere Demokratie.
Vielen Dank. We'll be right back.